Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bauphysik Plus. Heute mit einer Spezialausgabe vom Thema, von den Beteiligten, von allem. Und zwar werden wir heute einen Ausflug in die Baugeschichte machen und in die Akustik. Lars ist heute leider nicht mit von Partie, dafür der Dombaumeister des Doms zu Aachen, der uns mitnimmt in die baukulturelle Vielfalt, in die Geschichte, und wir werden sprechen über die Möglichkeit der akustischen Simulation, wir werden sprechen über 3D-Laserscans, die derzeit vom Aachener Dom gemacht werden. Also freuen Sie sich auf eine Sonderausgabe von Bauphysik Plus und wie immer Wünsche, Kritik, Anregungen gerne in die Kommentare. Viel Vergnügen!
Stellen Sie sich eine Zeit vor, in der das Leben der Menschen von Dunkelheit und Glauben durchdrungen war. Eine Zeit, in der die Welt von tiefem Aberglauben und Hoffnung auf göttlichen Schutz erfüllt war. In der die steinernen Mauern der Kirchen und Kathedralen das einzig Beständige in einem sonst oft harten, unbeständigen Leben waren. Es ist das Mittelalter, eine Epoche der Könige, Kriege und Klöster. Die Menschen lebten in einer von Gott geformten Welt, deren Regeln von den Heiligen Schriften bestimmt wurden und deren Herrscher sich als Gesandte des Himmels verstanden. Inmitten dieser strengen Hierarchien und einfachen Lebensweisen entstand eine spirituelle Sehnsucht, die sich in den mächtigen Kathedralen der Zeit manifestierte. Diese Gebäude waren mehr als steinerne Bauwerke, sie waren Tore zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen. Den Kirchen kam in dieser Zeit eine unvergleichliche Bedeutung zu. Sie waren die sicheren Häfen in einer Welt voller Gefahren und Ungewissheiten, die Orte, an denen jeder, ob Bauer oder Adliger, vor Gott gleich war. Der Bau des Aachener Doms, eines der frühesten und prächtigsten Bauwerke des christlichen Abendlands, sollte die Macht und das Ansehen Karls des Großen zementieren. Hier verbanden sich Politik und Glauben in monumentaler Architektur, die den himmlischen Einfluss auf das Reich Karls des Großen sichtbar machen sollte. In einer Epoche, in der wenige lesen konnten, diente die Architektur als heilige Schrift aus Stein, durch die die Kirche und die Könige ihre Macht demonstrierten. Die Akustik der Kirchenräume war entscheidend für die Macht der Worte und Gesänge. Wenn das Ave Maria über die Wände hallte und der Chor zu singen begann, verschmolzen die Stimmen der Gläubigen mit der steinernen Stille. In diesem Klang lag eine Überwältigung, die die Seelen der Menschen erreichte, ein Spiegel des Göttlichen auf Erden. Der Dom von Aachen, ein ewiges Symbol einer Epoche, die so viel Wert auf das Diesseits und das Jenseits legte. Hier beginnt unsere Reise in eine Zeit, in der Mauern mehr als Mauern waren, in der Glaube und Stein zusammen eine Brücke zum Himmel formten. Der Aachener Dom, ein Meisterwerk der Architektur und ein lebendiges Zeugnis europäischer Geschichte. Errichtet im späten 8. Jahrhundert unter Kaiser Karl dem Großen, diente er als Herzstück seiner Pfalz und als politisches Symbol seiner Macht. Heute nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die faszinierende Geschichte dieses einzigartigen Bauwerks. Im Zentrum des Doms steht die Pfalzkapelle, ein herausragendes Beispiel karolingischer Architektur. Inspiriert von der byzantinischen Baukunst, insbesondere der Basilika San Vitale in Ravenna, beeindruckt die Kapelle durch ihre geometrische Klarheit und monumentale Präsenz. Der zentrale achteckige Kern, umgeben von einem 16-eckigen Umgang, symbolisiert Neuanfang und Ewigkeit in der christlichen Symbolik. Die massive Kuppel mit über 30 Metern Höhe und einem Durchmesser von 16 Metern war zur Zeit ihrer Errichtung eine ingenieurtechnische Meisterleistung. Im 14. Jahrhundert wurde der Dom durch den gotischen Chor erweitert, bekannt als Aachener Hochmünster. Dieser Chor, ein Meisterwerk der Gotik, zeichnet sich durch seine hohen filigranen Glasfenster aus, die zu den größten ihrer Zeit gehören. Die Kombination aus dem massiven karolingischen Kernbau und den eleganten gotischen Elementen verleiht dem Dom sein einzigartiges Erscheinungsbild. Die Architektur des Aachener Doms ist Ausdruck der universalen Herrschaftsidee Karls des Großen. Durch die Verschmelzung verschiedener architektonischer Stile wollte er die Einheit seines Reiches symbolisieren, das sowohl westliche als auch östliche Traditionen umfasste. Bautechnisch war der Dom ein Vorreiter in der Anwendung innovativer Techniken. Die Errichtung der großen Kuppel erforderte fortschrittliche Kenntnisse in Statik und Materialkunde. Die Maurer verwendeten verstärkte Rippen und Gurte, um die Last der Kuppel zu verteilen und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Die Integration von Spolien hatte nicht nur symbolische Bedeutung, sondern ermöglichte auch die Nutzung hochwertiger Materialien, die lokal nicht verfügbar waren. Der Aachener Dom war Schauplatz zahlreicher historischer Ereignisse von europäischer Bedeutung. Von 936 bis 1531 fanden hier die Krönungen von insgesamt 31 deutschen Königen und 12 Königinnen statt. Diese Krönungszeremonien unterstrichen die zentrale Rolle Aachens im Heiligen Römischen Reich. Seit dem Mittelalter ist der Dom ein bedeutender Wallfahrtsort. Alle 7 Jahre werden die 4 großen Reliquien gezeigt: das Kleid Mariens, die Windeln Jesu, das Lendentuch Christi und das Enthauptungstuch Johannes des Täufers. Diese Tradition, bekannt als Heiligtumsfahrt, zieht Pilger aus der ganzen Welt an. Im 13. Jahrhundert wurden der Karlsschrein und der Marienschrein gefertigt, prächtige Goldschmiedearbeiten, die die Reliquien beherbergen. Der Karlsschrein enthält die Gebeine Karls des Großen und ist ein bedeutendes Zeugnis mittelalterlicher Kunst. Der Dom überstand die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs vergleichsweise unbeschadet. 1978 wurde er als erstes deutsches Bauwerk in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Der Aachener Dom ist nicht nur ein architektonisches Juwel, sondern auch ein Symbol für die Einheit Europas. Er repräsentiert die Verschmelzung verschiedener kultureller Einflüsse und steht für die gemeinsamen Wurzeln des Kontinents. Seine reiche Ausstattung mit Kunstwerken, Mosaiken und Skulpturen spiegelt die wechselnden Stilrichtungen und Epochen wider. Die fortlaufenden Restaurierungsarbeiten und archäologischen Untersuchungen tragen dazu bei, unser Verständnis von der Vergangenheit zu vertiefen. Der Aachener Dom ist weit mehr als ein beeindruckendes Bauwerk. Er ist ein lebendiges Geschichtsbuch, das von den Höhen und Tiefen Europas erzählt. Seine Mauern haben Kaiser und Könige gesehen, Pilger und Touristen empfangen und Kriege überstanden. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Aachener Doms und entdecken Sie die Geheimnisse eines Ortes, der seit über 1200 Jahren Menschen in seinen Bann zieht. Die Raumakustik spielte bei der Gestaltung des Aachener Doms und zur Zeit seiner Errichtung eine bedeutende Rolle. Im Mittelalter waren Kirchen nicht nur Orte des Gebets, sondern auch Zentren musikalischer Aktivitäten, insbesondere des liturgischen Gesangs. Daher war es wichtig, dass die Architektur die akustischen Anforderungen der liturgischen Zeremonien unterstützte. Die Pfalzkapelle, das Herzstück des Doms, wurde mit einem achteckigen Grundriss und einer hohen Kuppel konzipiert. Diese Bauweise fördert eine natürliche Verstärkung und Verteilung des Schalls. Die Kuppel wirkt als Resonanzkörper, der den Klang nach unten in den Versammlungsraum reflektiert. Dies ermöglicht es, dass Gesänge und gesprochenes Wort im gesamten Raum klar und deutlich hörbar sind. Die Verwendung von Materialien wie Stein und Marmor mit harten, glatten Oberflächen trägt ebenfalls zur Reflexion des Schalls bei. Dadurch entsteht eine längere Nachhallzeit, die den sakralen Charakter der Musik und der liturgischen Gesänge unterstreicht. Die architektonische Gestaltung mit hohen Gewölben und offenen Räumen fördert zudem eine gleichmäßige Schallverteilung. Obwohl es aus der Zeit Karls des Großen keine detaillierten Aufzeichnungen über akustische Planungen gibt, lässt die Bauweise vermuten, dass akustische Überlegungen in die Gestaltung eingeflossen sind. Die Architekten und Baumeister des Mittelalters besaßen ein empirisches Wissen über die Auswirkungen von Raumgrößen und Formen auf die Akustik. Dieses Wissen wandten sie bei der Konstruktion von Kirchengebäuden an. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Raumakustik ein wichtiger Aspekt bei der Gestaltung des Aachener Doms war. Sie unterstützte die liturgischen Funktionen und schuf ein intensives spirituelles Erlebnis für die Gläubigen.
Guten Morgen nochmal, herzlich willkommen allerseits. Pardon, dass wir ein bisschen später starten, aber so ist das Leben, wenn man baut. Wir haben drüben eine Baustelle und da habe ich gerade ziemlich Termindruck drin und deshalb musste ich heute Morgen den Bauunternehmer ganz klar machen, dass wir heute und morgen da fertig werden müssen und dass da keine Ausreden mehr geben darf. Dementsprechend war das leider sehr dringend gerade. Herzlich willkommen am Aachener Dom. Wir kennen uns schon, ne, aus den Sitzungen. Die anderen kennen mich noch nicht. Jan Richards, ich bin seit 2 Jahren hier im Aachener Dom Dombaumeister. Habe natürlich diverse Aufgaben, die den Dom betreffen, aber eben nicht nur den Dom. Meine Abteilung macht auch alle anderen Gebäude und Liegenschaften des Domkapitels. Das heißt, ich habe den Dom, ich habe die Domsingschule, ich habe die Schatzkammer als Museum und ich habe noch 30 weitere Liegenschaften mit Wohn- und Geschäftshäusern drin, die wir bearbeiten. Dementsprechend viel haben wir zu tun. Meine Hauptaufgabe ist aber natürlich Dombaumeister und dementsprechend auch immer die Fragestellung, was ist am Dom, was passiert am Dom, was muss ich da bearbeiten? Anfang des Jahres meldete sich Martin Zerbers bei mir und wir haben überlegt, dass es sehr schön wäre, wenn wir mit der FH auch mal wieder ein schönes Projekt in Gang setzen können. Und das ist für uns jetzt hier der Auftakt mit Ihnen allen zusammen. Ich weiß nicht, wie gut Sie den Dom kennen oder wissen, was im Dom alles passiert. Der Aachener Dom, jetzt mal nicht auf die Geschichte bezogen, ist aber ein Ort, der für viele Menschen ganz besonders interessant ist. Wir sind ein Weltkulturerbe, das heißt, wir ziehen unheimlich viele Touristen an. Wir sind eines der ersten 12 Welterbe und das ist ganz wichtig. Es gibt viele Leute, die versuchen nur diese ersten 12 Welterbestätten zu bereisen, weil die 12 zusammen eingetragen wurden. Und das stellt schon so ein bisschen heraus, wie wichtig der Dom im Bereich der UNESCO ist, im Bereich aber auch der Denkmäler in der deutschen Denkmallandschaft. Wir haben hier im Jahr 1,4 Millionen Besucher im Gebäude drin. Das ist eine ganz schöne Masse und jetzt ab Freitag nächste Woche startet der Weihnachtsmarkt. Wenn Sie dann hier am Dom sind, werden Sie erleben, dass hier plötzlich wirklich der Bär tanzt. Das ist enorm. Wir haben in dem einen Monat, den der Weihnachtsmarkt läuft, 280.000 Besucher. Das sind Massen, die man sich kaum vorstellen kann. Und während das alles läuft, führen wir jeden Tag 2 Gottesdienste durch plus einige Sondergottesdienste und haben auch noch Veranstaltungen. Beispielsweise findet morgen Abend die Nacht der Lichter im Dom statt. Das ist dann eine Veranstaltung, wo junge Menschen zusammenkommen und eben bei einer entsprechenden Lichtschimmung mit Musik im Dom verweilen können. Das ist eine ganz schöne Sache. Am Sonntag findet eine Kinderbuchlesung statt, also eine Kinderautorenlesung. Und im November machen wir noch ein Konzert. Im Dezember machen wir sowieso auch noch das ein oder andere Konzert. Das heißt, da ist ein Veranstaltungsraum auch im Dom drin, der nicht nur Gottesdienst zum Inhalt hat, sondern eben auch ganz viele andere Dinge. Und das macht ihn sehr besonders mit dem, was alles passiert. Das können Sie sich kaum ausmalen, was wir da drin alles arrangieren und organisieren müssen. Was Sie dem Dom auch nicht ansehen, ist die Technik, die der inzwischen beinhaltet. Sie gehen da rein und Sie sehen erstmal die Pracht des Gebäudes. Sie sind ein bisschen erschlagen und sehen Mosaike, Marmor, Gold, alles Mögliche. Und dahinter steckt ein riesiges Netzwerk. Zum Beispiel unser Kamerasystem. Wir haben 53 Videokameras verbaut, die Flamme und Rauch erkennen, Besucher zählen, als Einbruchmeldeanlage fungieren. Die sind im Gebäude verteilt. Die fallen Ihnen auch kaum auf. Wir haben eine neue Beleuchtungsanlage, die sich sehr detailliert steuern lässt. Jede einzelne Leuchte können wir einzeln ansteuern, wenn wir das wollen. Das sind tausende LED-Leuchten, die wir da verbaut haben in verschiedenen Varianten. Ich kann verschiedene Lichtszenen im Dom steuern, je nachdem, was da gerade gewünscht ist. Wenn Sie dann nach oben am Turm gucken, da oben sind 8 Glocken verbaut und die 8 Glocken stammen zum großen Teil aus dem 17. Jahrhundert. Ich kann heute per App einstellen, wie der Schlagabstand zwischen den Glocken sein soll. Also ob das eine Millisekunde mehr oder weniger sein soll. Das alles steckt da schon drin und das alles können wir machen. Wir sind sehr technikaffin und deshalb ist auch der Yannick Lei dabei, denn die RWTH, die Sapienza aus Rom und die Robert Gordon University aus Aberdeen in Schottland haben ein 3D-Modell gebaut. Was heißt gebaut? Gemessen. Gebaut wäre genau das falsche Wort, denn früher haben wir ja, wenn wir ein Aufmaß gemacht haben, haben wir von Hand gezeichnet. Irgendwann gab es Tachymeterstationen, dann haben wir irgendwo gestanden, so einen Punkt getackert und im Computer eine Linie gezeichnet. Das machen heute die Scanner quasi automatisiert und nachher muss man sehr viel Arbeit investieren, dass diese 3D-Modelle verwendbar werden. Und das haben eben die Teams von den drei Hochschulen gemacht. Dieses Modell ist sehr sehenswert, sehr sagenhaft in der Qualität, auch in der Detailtiefe. Und das führt dazu, dass wir damit weiterdenken können. Denn das, was jetzt hier geplant ist, was wir angesprochen haben, die Auralisierung des Doms zu beginnen, also zu überlegen, wie funktioniert der Raum, was passiert da alles, das ist die nächste Stufe, die man da zünden kann. Und das freut mich ganz besonders, dass wir da auch mit EFA und RWTH zusammenarbeiten können. Denn das ist was, das in der heutigen Zeit, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man nicht so ein Konkurrenzdenken mehr hat wie früher, dass wir sagen, die auf der FH, das sind ja nur die Praxis machen, die können ja gar nichts anderes. Und die auf der TH, die machen nur die Theorie. Als ich studiert habe, war das noch so. Na, da war ganz klar, ja, wenn du auf die FH gehst, dann wirst du nur Bauleiter, mehr machst du dann gar nicht. Das ist heute nicht mehr so. Auch Sie haben die Chance und die Möglichkeit, mit uns tief in diese Materie reinzugucken. Und wir stehen dann von allen Seiten da und sind interessiert an dem, was rauskommt, an dem, was Sie da machen. Und wenn wir Glück haben, kommt am Ende des Prozesses, den Sie jetzt starten, dessen Ende Sie aber vielleicht gar nicht erleben werden, weil Ihr Studium viel früher vorbei ist, als wir fertig werden, kommt was raus, mit dem wir im Dom arbeiten werden. Und das ist mir ganz wichtig. Also das, was Sie beginnen, das ist was, mit dem wir tatsächlich arbeiten werden. Das ist nicht eine Arbeit, die irgendwo in der Schublade verschwindet. Ja. Ja, insofern, Yannick, würde ich mal an dich übergeben, dass du vielleicht noch ein bisschen was zum 3D-Projekt erzählst.
Ja, sehr gerne. Yannick Ley, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Architekturgeschichte hier in Aachen. Einer meiner Forschungsschwerpunkte ist eben die Digitalisierung baukulturellen Erbes und wie man damit weiter forschen kann mit dieser Digitalisierung, wie man die nutzen kann, um architekturhistorische Bauphasen darzustellen und eben natürlich architektonischen Zeugnisse aus der Vergangenheit zu einem bestimmten Zeitpunkt festzuhalten. Und genau das haben wir eben hier am Aachener Dom auch gemacht. Wir haben im Oktober 2022 begonnen mit dem hochpräzisen Laserscan hier am Aachener Dom und haben damit ein Abbild des Domes in einer sehr großen Detailtiefe geschaffen, eben für den Oktober 2022. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig dabei zu sagen, dass das eben in 22 haben wir angefangen und dann 23, genau, haben wir nochmal weiter. Also das ist auch etwas, was durchaus noch kontinuierlich ergänzt wird und fortgeschrieben wird. Und genauso wie das Gebäude sich weiterentwickelt, weitergebaut wird, verändert, muss sich eben auch diese Nachbereitung und das, was eben aus dem Laserscan entsteht, das Modell auch weiterentwickeln und transformierbar sein, anpassen können, bis dann halt irgendwann wieder eine neue Dokumentation vielleicht notwendig wird. Ja, das Projekt ist aus einer Kooperation geboren, die in meinem Erasmus-Semester angefangen hat. Ich war als Erasmus-Student 2019 in Rom und habe dort Professor Bianchini kennengelernt, der sich mit der Digitalisierung vieler architektonischer Bauten in Rom beschäftigt. Damals unter anderem war ich im Projekt zu Santa Maria Maggiore, eine große Kirche, die mit Sicherheit ein Begriff ist in Rom, involviert und wir sind dann an einem Vorlesungstag ins Gespräch gekommen und als er dann gehört hat, dass ich aus Aachen komme, ging erstmal seine Augen begeistert auf, er drehte sein iPhone um und dann blickte man hoch ins Oktogon des Aachener Doms und es stellte sich eben heraus, dass er zu mittelalterlichen Gewölbestrukturen promoviert hat. Und da der Aachener Dom natürlich ein ganz zentrales Beispiel und ein ganz zentrales architekturhistorisches Zeugnis war. Ja, und damit war eigentlich der Grundstein für die nächsten Jahre gelegt. Als ich dann eben meine Masterarbeit fertig hatte, hat sich ja eben rauskristallisiert, dass ich gerne zu antiken Tempeln, die zu Kirchen umgenutzt wurden, in Rom promovieren möchte und dazu auch gerne Laserscans durchführen würde. Und in einem Gespräch haben wir dann festgestellt, dass wir uns da eben von Aachen nach Rom die Hand reichen könnten und ich eben durch eine vergangene Mitarbeit hier am Dom eben die nötigen Verbindungen hierhin knüpfen kann und sie mich in Rom eben mit den Anknüpfungspunkten dort versorgen können. Ja, und genau so ging es dann eben kontinuierlich weiter. Wir haben das ganze Projekt geplant, haben anhand von den Grundrissen und Schnitten, die schon vorhanden sind, die Laserscan-Positionen hier festgelegt, annähernd 300 Stück, die wir eben auf allen Ebenen durchgeführt haben. Also wie wir hier am Domhof beispielsweise standen, genauso standen wir oben auch auf dem Dach, auf der gotischen Chorhalle drumherum und haben alle möglichst zugänglichen Winkel aufgenommen und den Dom auf ganz besondere Art und Weise dort erkundet. Danach wurde das dann dieser Laserscan zusammengefügt und dann entstand diese sehr, sehr große Datei, die Sie eben schon erwähnt hatten, die jetzt eben weiterverarbeitet werden muss, damit eben hier am Dom damit gearbeitet werden kann, damit Informationen dort abgelegt werden können. Und das Ziel ist eben, dass dort ein Heritage BIM Model, ein Age BIM Model daraus entsteht. Wie Jan Richards gerade eben schon gesagt hat, ist es ein durchaus langer und komplexer Prozess, der sich eben momentan in der Findung, auch in der Förderungsbeantragung befindet. Und wir freuen uns sehr, dass es das Interesse gibt, Teile des Laserscans eben jetzt in diesem Seminar zu verwenden. Und wir haben einen Ausschnitt zur Verfügung gestellt der Nikolauskapelle und freuen uns da mit euch, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und zu sehen, wohin die Auralisierung des Domes dann führen wird.
Ja, ich kann noch mal ganz kurz was zum Wunschgedanken, der bei uns dahinter steckt, sagen. Auralisierung ist ja erstmal ein Stichwort, mit dem kann man ja von extern nicht so viel anfangen. Ne? Aura ist auch, wenn ich das hier bei uns im Haus sage, immer so ein esoterisches Wort. Ne? Dann kommt immer das große Fragezeichen, ist jetzt der nächste Wünschelroutengänger im Anmarsch oder was passiert? Also das kommt hier vor. Ne? Tatsächlich ist es aber so, dass wir gerade zum Beispiel durch die Konzerte, durch die ganze Musik, die wir gestalten, ja auch einen Raum haben, der einen gewissen Klang hat. Und unsere Fragestellung ist, setzen wir unsere Positionen richtig? Sind die Musiker richtig positioniert? Können wir was verändern, verbessern? Wie kann man vielleicht auch Ergebnisse produzieren, dass wir aus dem, was jetzt erarbeitet wird, quasi unser Veranstaltungsmanagement verbessern können? Und dann natürlich die wissenschaftliche Frage noch, wie sah der Dom zu Zeiten Karls des Großen aus? Das können wir grob rekonstruieren im Grundriss. Im Mauerwerk ist das ganz klar, aber die Wandoberflächen, die sind immer noch ein bisschen großes Fragezeichen. Und wenn man irgendwann das Modell so richtig auch mal zurückgerechnet hat und sagt, das ist jetzt hier unser digitales Modell vom karolingischen Dom, dann könnte man auch überlegen, wie hat der geklungen? Man kann versuchen, das mal rein zu positionieren. Und das sind tolle Aussichten, wenn man das mal machen kann. Denn damit wird das plötzlich, wir sagen ja dazu immer, so eine immersive Erfahrung. Also plötzlich ist man mittendrin und guckt nicht nur noch auf einen Plan oder auf so eine Zeichnung, die jemand gemacht hat, sondern man hat plötzlich was auf den Ohren, ein Klangerlebnis. Und das ist eine ganz andere Welt als eben einfach nur das Visuelle.
Ja.
So viel zur Aufgabe.
Ja, genau. Das ist eigentlich alles. Ja. Deswegen auch nicht alles für dieses Semester, sondern wir haben dann auch im Vorfeld gesagt, es gibt so viele Unbekannte. Das fängt, wie gesagt, damit an, wie verarbeiten wir dieses große Modell? Und um nicht direkt am Großen zu scheitern, haben wir gesagt, wir konzentrieren uns dann letzten Endes für unser Modul jetzt hier auf eine Taufkapelle, oder auf die Taufkapelle.
Nikolaus.
Auf die Nikolauskapelle, Entschuldigung. Ja, weil die ein bisschen von der Geometrie, von der Größe, von der Komplexität beherrschbarer ist als das Oktogon zum Beispiel. Oder auch dann die Erweiterungsbauten aus späterer Zeit des Doms, sondern das soll so die Erfahrungswerte liefern, die Knackpunkte aufzeigen. Wir haben da auch sicherlich einfachere akustische Szenarien aktuelle. Wir haben auch einfachere bauhistorische Fragestellungen an der Nikolauskapelle. Insofern ist das jetzt der Beginn, aber das soll weitergehen. Für euch auch natürlich gerne, aber an sich ist dann das ein langjähriges Projekt, würde ich mal sagen, mit den ganzen Fragestellungen, die jetzt schon da sind, die aber auch kommen werden. Also ich kenne das aus diesen Aufgaben der Hörbarmachung, das wäre vielleicht ein alternativer Begriff, um das Aura zu vermeiden. Weiß ich, dass wenn man das mal erlebt hat tatsächlich, dann kommen viel mehr Fragestellungen. Und wenn man das dann auch noch erläutern kann, was man da hört, tauchen auch noch mehr Fragestellungen tatsächlich auf. Und insofern weiß ich, dass da ganz viel spannendes Potenzial drin ist. Ja, ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt, bitte sofort stellen, nicht irgendwie aufheben bis zum Schluss. Weiß jetzt nicht, ob Sie...
Ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal reingehen. Um 10 Uhr beginnt ein Gottesdienst, dann müssen wir wieder raus. Ne? Und dann vorher einmal drin richtig rumgucken in der Nikolauskapelle, auch mal sich so wirklich ein Bild verschaffen. Es gibt den unteren Bereich, es gibt aber auch einen oberen Bereich in der Kapelle, wo man auch nochmal eine ganz andere Raumerfahrung hat. Da könnt ihr oder können Sie nur mit mir hin. Das geht nicht einfach so. Ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen einfach mal rein, unten rum und gehen dann gleich, wenn der Gottesdienst gestartet hat, mal oben auf die Empore und gucken uns das mal in Ruhe an und gehen dann durch den Kreuzgang wieder. Ja. Da können wir nämlich in aller Ruhe uns bewegen, ohne dass wir den Gottesdienst stören.
Ja, genau. Genau.
Ja, das hier ist die Nikolauskapelle, ein Bau aus der Zeit des 15. Jahrhunderts. Das ersetzt eine Kapelle, die schon im 11. Jahrhundert gebaut wurde. Die ist abgerissen worden, dann hat man diese hier gebaut. Man sieht an der Raumgröße, eigentlich ist die Kapelle sowas wie eine kleine Kirche. Das ist schon für eine Kapelle ziemlich groß. Und es ist auch vom Dom her so ein ganz eigener Typus, der ganz anders funktioniert, als der Dom mit dem Oktogon als Zentralbau eigentlich gerichtet ist. Das hier ist ein Längsbau mit einem Umgang. Da vorne geht es ins Kloster, in den Kreuzgang. Also heute natürlich nicht mehr Kloster, aber früher als Stift so durch die Stiftsherren belebt. Und das hier ist die Grablege der Stiftsherren, und zwar der Vorsitzenden, der Pröbste. Also mein Chef heute ist der Dompropst. Das ist ein Gremium von Priestern, das Domkapitel. Und der Dompropst steht dem Kapitel vor. Und mit dem Dompropst muss ich eben alles besprechen, und das Domkapitel entscheidet über den Weg und die wesentlichen Maßnahmen, die wir hier machen. Ich mache also entsprechende Vorschläge und dann gehen wir da entsprechend lang. Und diese Kapelle ist dann ganz explizit immer dem Stift vorbehalten gewesen in früherer Zeit. Heute natürlich offen, wie alles am Dom, soweit möglich auch für Besucher. Man sieht sehr schön auf dem Boden diese ganzen abgenutzten Grabsteine. Die sind alle eigentlich sehr stark durchgestaltet. Durch die enormen Besucherzahlen ist die Abnutzung aber auch sehr viel stärker geworden in den letzten Jahren. Zum Glück hat vor über 100 Jahren jemand diese ganzen Grabsteine mal aufgenommen und aufgeschrieben, was da draufsteht, und versucht, die Wappen zu zeichnen. Aber auch da war schon viel abgelaufen. Heute finden in dieser Kapelle immer noch kleinere Gottesdienste statt, mal eine Taufe, mal auch eine Hochzeit. Wir überlegen auch, die Kapelle umzubauen ein wenig, dass wir eben die Raumrichtung drehen, die eigentlich in diese Richtung ist, irgendwann vielleicht in diese Richtung zu drehen. Hier durch die Joche zwischen Pfeiler und Säule auch mal eine Abtrennung stellen, aber eine transparente, sodass man einen Umgang hat. Da vorne schließt sich nämlich die nächste Kapelle an und wir nutzen den Weg da hinten rüber auch immer noch. Das ist hier aber alles noch so ein Projekt der nächsten Jahre. Dann kriegt die Kapelle auch eine neue Beleuchtung. Die hat nämlich zurzeit noch diese alte 70er, 80er Jahre Beleuchtung. Und man merkt, es ist sehr schummrig. Mehr geht nicht als das, was hier gerade ist. Da müssen wir dann Baustrahler anschalten, die da oben auch hängen. Es ist also alles ein bisschen schwierig. Dann haben wir hier einen kleinen angebauten Chor. Da steht ein Altar drin, der von einem früheren Dombaumeister mal errichtet wurde. Und das ist auch heute immer noch die Hauptrichtung. Hier ist der eigentliche Zelebrationsaltar. Und der große Hochaltar da hinten, der wird im Gottesdienst gar nicht mehr genutzt. Der ist im Prinzip dann noch so etwas wie ein Kerzenständer. Viel mehr passiert da nicht. Und wir haben die Beichtstühle. Tatsächlich ist es am Dom so, dass zur Beichte samstags immer noch viele Menschen kommen. Das heißt, an manchen Tagen sind beide Beichtstühle durch Mitglieder des Domkapitels als Priester besetzt. Und die Menschen können dann da zur Beichte kommen. Und das ist eben auch noch was, was in diesem Raum ist. Und in dem Moment, wo die Beichte stattfindet, ist hier absolute Stille. Dann haben auch wir quasi die Vorgabe, wenn wir uns hier durchbewegen, ganz, ganz reduziert zu sein, ne? Und möglichst die Leute nicht zu stören. Auch die Menschen, die die Beichte ablegen wollen, vielleicht gar nicht gesehen werden. Und da muss man dann auch drauf Rücksicht nehmen. Und oben haben wir tatsächlich noch eine Orgel stehen, die auch den Raum bespielen kann. Das können wir dann vielleicht auch mal machen, dass der Organist das eben mit uns bespielt. Man hört ihn ja gerade, wie er da ein wenig spielt, auf der großen Hauptorgel. Und oben in dem Bereich gibt es auch noch ein Areal, wo unsere Restauratorin ein großes Gemälde liegen hat, an dem sie gerade arbeitet. Das gucken wir uns gleich an. Ja, das wäre es im Prinzip. Und hier vorne steht noch eine kleine Truhenorgel, die im Wesentlichen bei den Gottesdiensten hier genutzt wird. Also wir haben hier zwei verschiedene Orgeln im Raum, die ganz unterschiedlich klingen. Das hier ist eine modernere und oben steht eine aus dem 19. Jahrhundert, die aber gar nicht hier für den Raum gemacht wurde, sondern die aus Italien stammt und die erst in den 1970ern hier aufgestellt wurde. Also dieser Raum ist etwas divers. Und hier anschließend in der Kapelle ist die Bischofsgruft, wo dann unten die Bischöfe bestattet sind und wir eben so eine Gedenkkapelle haben, die auch nicht bespielt wird. Die wird nur zum Andenken genutzt. Auch das ist eine Baumaßnahme, die wir in den nächsten 2 Jahren angehen, diese Kapelle neu zu gestalten. Also hier passiert einiges, ne? Und das ist zum Beispiel auch eine Überlegung, wenn wir ein 3D-Modell haben und wir Wandbeläge ändern oder wie hier mal so eine Trennwand einziehen, dann können wir vielleicht mit so einer Auralisierung auch überlegen, wie verändert das den Raum, den Gottesdienst, den Klang, das Konzert, wie wirkt die Orgel dann? So eine Orgel ist ein höchst komplexes Instrument. In der großen Orgel sind tausende Pfeifen, die unterschiedlichen Töne machen. Und wenn man, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man an so einem Orgelspieltisch sitzt, mit den ganzen Registern, Pedalen und den Tasten. Meine Tochter hat mit 10 Jahren das erste Mal so einen Orgelspieltisch gesehen, so richtig davor gestanden hier im Dom und gesagt, boah, ist das ein krasses Keyboard. Ne? Also, so kann man sich das vorstellen. Es ist sehr, sehr komplex. Und das füllt aber eben den Raum auch aus. Man merkt ja jetzt, der spielt ganz ruhig, ganz leise eigentlich gerade, aber trotzdem haben wir hier das Gefühl, als wäre das schon nah an uns. Ja, und das ist eben auch eine Erfahrung, die man hier machen kann.
Ich würde vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Ihr habt ja jetzt einmal haben wir uns ja mal mit der Simulation auseinandergesetzt. Ein wichtiges Element ist, dass man nachher die Oberflächen definiert. Das heißt, sammelt jetzt schon gerne Eindrücke. Das ist natürlich jetzt hier unten ein Raum, der zugänglich ist erstmal, mit der Ausnahme, die Sie beschrieben haben. Also ihr könnt natürlich auch wiederkommen, ihr werdet wiederkommen müssen, um euch mal anzugucken, was ist da jetzt. Mal ein bisschen näher an so ein Bild rangehen. Das ist aber auch was Reflektierendes akustisch. Also so Sachen muss dann nachher auch im Modell letzten Endes abgebildet werden. Und wir werden solche Sachen extrem vereinfachen müssen. Also Säulen werden natürlich extrem vereinfacht. Mindestens auf was Rundes, wenn nicht sogar auf was Eckiges, weil das sonst auch die Rechenzeit explodieren lässt. Und das ist eben eine ganz spannende Sache, wie stark müssen wir es vereinfachen, auch die Gewölbe zum Beispiel, auch die ganzen Öffnungen, die hier drin sind, akustische Öffnungen, die da sind, weshalb wir dann auch später, wenn wir nicht stören, mal Messungen machen werden, Aufnahmen machen wollen, werden auch gerne, aber um dann auch ein Modell abzugleichen mit der Realität. Das, was wir in dem Klärwerk in Krefeld auch schon mal gemacht haben, solche Messungen müssen wir hier auch oder würde ich gerne hier auch machen. Und dann werden wir merken, der Raum ist eigentlich zu groß für diese Messungen. Das heißt, auch da müssen wir uns so ein bisschen ein paar Tricks überlegen, vielleicht mit der Orgel zusammen dann die Nachhaltszeit messen, sowas, damit das Modell auch halbwegs mit der Realität übereinstimmt. Damit wir dann, wenn das passt, können wir das alles untersuchen. Ja, was bringt eine Wand? Einen Vorhang, was auch immer man sich da jetzt ausdenken könnte, können wir dann eben simulieren und wie sich's anhört, können wir dann auch ausgeben. Und Wunsch wäre natürlich, das hatte ich auch schon gesagt, das vielleicht zu verknüpfen mit einer visuellen Realität, virtuellen visuellen Realität. Müssen wir gucken, wie weit wir da kommen.
Dann gehen wir mal hoch. Oben ist nochmal ganz anders. Also jetzt hat man hier so einen Raumeindruck und oben wirkt der Raum plötzlich ganz anders. Das ist ganz spannend.
Die noch Öl?
Ja, aber die ist wie gesagt nicht für diesen Raum gemacht. Eigentlich muss man eine Orgel immer speziell für den jeweiligen Raum entwickeln oder darauf umbauen. Die ist hier eigentlich nur reingestellt worden und hat akustisch so ihre Probleme mit dem Raum. Ja, also das ist immer die Frage, ob wir die noch behalten oder nicht oder ob wir die mal wieder abgeben würden, weil sie ja nicht originär vom Dom stammt. Aber es ist natürlich ein Instrument des 19. Jahrhunderts, das macht es schon besonders. Also die ganzen Holzteile sind natürlich mal neu gemacht worden, aber entscheidend ist die ganze Spielmechanik und die Pfeifen. Das ist alles aus dem 19. Also dann auch schon eine ganz interessante Sache. Unsere große Orgel ist tatsächlich eher aus den 30er bis 90er Jahren. Und die kleineren, diese Truhenorgel, die sind alle 90er oder 2000er Jahre. Da haben wir auch 3 Stück von. 2 im Dom, eine in der Schule. Und gelegentlich haben wir auch einen Flügel im Dom, aber das ist ganz selten der Fall. Wir haben auch Konzerte mit diversen Musikern, also große Orchester, kleine Orchester, auch nur Solisten. Was man sich so vorstellen kann, passiert hier. Aber es gibt immer die Vorgabe, dass es Musik sein soll, die aus dem kirchlichen Kontext kommt. Das hat das Kapitel so festgelegt. Das heißt, wir können hier nicht Filmmusikkonzerte machen. auch wenn wir das manchmal gerne würden, als Belegschaft fänden wir das auch toll, wenn sowas stattfinden könnte. Aber wir müssen da auch natürlich die gesetzten Regeln akzeptieren. Da können wir uns nicht drüber hinwegsetzen.
Ist denn dokumentiert, wann so die erste Orgel im Dom eingebaut wurde? Weil errichtet wurde das natürlich noch zu einer Zeit, wo Gesänge sozusagen die Liturgie unterstützten.
Orgeln sind ja tatsächlich auch schon sehr alte Instrumente, aber zum Dom, zu einer ersten Domorgel können wir nicht sagen. Es ist auch zu viel passiert. Also der Dom ist insgesamt dreimal abgebrannt, auch wenn man ihm das nicht ansieht. Im 12., im 13. und im 17. Jahrhundert. Und wir wissen auch nicht, ob dann Dinge zerstört wurden. Und dann haben die Franzosen den Dom 1794 bis 1803/4 leergeräumt, haben die Säulen ausgebrochen, haben das Blei vom Dach genommen, haben Ausstattung rausgenommen.
Das ist auch der Grund, warum das so verdreht ist, ne? Erst da vom Oktober.
Genau.
Napoleon war's.
Genau. Also das hier, wie gesagt, ist der obere Raum. Wir nennen das Michaelsempore und Nikolauskapelle oben Michael. Das ist immer ein bisschen verwirrend bei uns. Manche Kapellen haben zwei Namen, manche Kapellen haben nur einen Namen. Also drüben haben wir Anna und Matthias als einzelne Kapellen. Hier haben wir Nikolaus, Michael, Karl und Hubertus. Das ist so ein bisschen schwierig. Also Hubertus und Karl ist eine Kapelle, nur das Unter- und das Obergeschoss hat jeweils einen eigenen Namen. Genau wie hier.
Hat das mit den Spendern zu tun?
Nee, mit den Patrozinien, die man denen damals gegeben hat. Also Karl ist ja hier auch ein Heiliger und Nikolaus und Michael sind eigene Heilige, die entsprechend dann verehrt wurden. In den einzelnen Kapellen gab es dann jeweils Altäre mit wiederum einzelnen Patrozinien. Also zum Beispiel in der Hubertuskapelle gab es einen Altar für den heiligen Sebastianus und einen für den heiligen Erasmus. Und so war das mit über 40 Altären da unten vollgestellt, wo man jetzt natürlich die Patrozinien alle benennen könnte, ist aber sehr verwirrend. Und die haben alle unterschiedliche Ansprechpartner gehabt. Also ich glaube, Erasmus ist derjenige, den schwangere Frauen für eine gute Geburt angebetet haben. Und das war dann ein öffentlicher Altar, wo dann die Menschen in den Dom kamen und vor dem Altar haben beten können, ganz einfach. Während andere Altäre dann nur den Stiftsgeistlichen vorbehalten waren und wiederum ein anderer hier oben in der Kapelle beispielsweise, wo nur der Propst, also der Vorsteher des Stiftes, hat seinen Gottesdienst verrichten dürfen in früheren Zeiten. Heute alles entspannter. Mein Chef sagt, ich brauche keinen Altar, jeder Tisch kann mein Altar sein. Wir machen das so, dass es eben für alle Menschen gut ist. Das ist der Kern.
Ja, vielleicht bevor wir uns verteilen, noch zwei, drei Worte, wie wir beim Laserscan hier vorgegangen sind, weil da ist die Nikolauskapelle und die Michaelsempore tatsächlich auch ein sehr interessantes Beispiel, wie Sie später auch im Laserscan-Ausschnitt sehen können werden. Wenn wir einmal hier auf die Stufe gehen und runter gucken, dann wird einem, glaube ich, nochmal sehr deutlich klar, wie groß der Höhenunterschied ist, den wir hier überwunden haben, indem wir die kleinere Treppe zum Quadrum, zum Kreuzgang und dann eben die größere Treppe hier hoch begangen sind. Und das stellte auch eben eine Herausforderung im Laserscan dar, weil Sie müssen sich vorstellen, wir haben zwei Teams gehabt mit zwei Laserscannern und es ist immer das Ziel, dass man mit dem Scanner möglichst viel Überlagerung zwischen den einzelnen Scanstationen hat, weil die werden dann übereinander gelegen und referenzieren sich quasi gegenseitig und bilden dann insgesamt ein stabiles System. Und desto mehr Überschneidung es gibt, desto stabiler wird dieses System, im Endeffekt wie jedes Bauwerk. Und dadurch, dass man natürlich hier die hohe Brüstung hat, mussten wir hier eben ganz genau gucken, welche Stationen können wir unten aufstellen und wie hoch müssen wir hier oben den Laserscanner aufstellen, damit er quasi eine möglichst große Überschneidung mit den Punkten hat, die von unten nach oben generiert wurden. Dann gab es natürlich gleichzeitig eben noch die Überschneidung oder die Anschlusspunkte mit den Stationen, die man dann auf der Treppe draußen hatte oder dann eben von unten aus der Nikolauskapelle eben ins Quadrum hinein. Und das leitet wiederum zum nächsten Punkt, weswegen hier das Aufmaß auch ganz besonders wichtig war, weil wir dadurch das Oktogon, die Nikolauskapelle und das Quadrum miteinander verbinden konnten und gleichzeitig den Anschluss hier nach oben legen konnten und dadurch dann wieder den Anschluss ins Obergeschoss des Oktogons nämlich legen konnten, sodass sie hier an einem ganz wichtigen Knotenpunkt unterwegs sind und Neben dem Laserscan, also der Punktwolke, die Sie sehen werden, ist ein ganz großer Gewinn in der Technologie mit dem Scanner, den wir verwenden konnten, der zu diesem Zeitpunkt und auch immer noch wirklich eine State-of-the-Art-Technologie für den Laserscanner ist. Und der große Vorteil besteht darin, dass neben dem Laserscan an sich, der schon hochpräzise Punkte aufmisst, an jeder einzelnen Scanstation eine 360-Grad-Panorama-Fotografie aufgenommen wird. Das heißt, das führt in der späteren Punktwolke dazu, dass Sie sogenannte Spiegelkugeln immer in der Punktwolke sehen können, die Sie anklicken können. In dieser Position befinden Sie sich dann an der Position des Laserscanners und können sich quasi, wie als würden Sie hier im Raum stehen, 360 Grad im Raum umgucken. Das ist ganz ähnlich vielleicht der Methode und der benutzerfreundlichen Bedienung von Google Street View. Ich glaube, das kennen wir ja alle. Und genauso kann man sich dann eben auch in dem Laserscan navigieren. Und nicht nur navigieren und anschauen, sondern dort auch Maße nehmen. Also diese 360-Grad-Fotografien sind entzerrt und skaliert, sodass sie dort eben ja, Maße nehmen können, Oberflächen untersuchen können und die können da ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, glaube ich, für ihre Modellierung sein. Und ja, da würde ich gerne noch mal einmal auf das zurückkommen, was Sie eben gesagt haben mit der Vereinfachung, weil das eben auch genau das Thema ist, das uns herausfordert, nämlich wie viel muss man, kann man, sollte man vereinfachen, um das Modell handhabbar und benutzerfreundlich zu machen, um gleichzeitig nicht die Komplexität und auch die interessanten Details zu verschweigen. Also das ist genau eine wichtige Balance und hängt damit ja dann auch immer zusammen, was man mit dem Modell erreichen möchte. Sodass ich mir eben gut vorstellen kann, dass man eben in einem Modell, was zu einer Auralisierung eben nützen soll, nochmal andere Schwerpunkte setzt, als vielleicht in einem Modell, was eine besondere architekturhistorische Bauphase rekonstruieren soll. Dass ich da ja sehr interessiert auch in ihren Ergebnissen später bin.
Ja, das war mal ein Einblick der anderen Art, glaube ich, ne? Also gerade so ein Orgelspiel. Das war Professor Michael Hoppe, der hier an der Aachener Musikhochschule lehrt und eben bei uns Domorganist ist. Man merkt beim Spiel dann auch, dass er das wirklich mit Leidenschaft betreibt. Ne? Das konnte man schon vorher beim Üben, beim Einspielen so ein bisschen hören. Und jetzt gerade beim Losspielen hat er sich gefreut, dass sie da waren, hat er nochmal kurz gesagt. Weil er zeigt das auch ganz gerne, was er macht. Da ist unsere Domsingschule, die haben jetzt die Pause vorbei, müssen aufräumen. Dann ist es ja auch immer ein bisschen laut, aber das gehört zum Leben am Dom einfach dazu. Wir haben im vergangenen Jahr das war schon 2023, pardon, gemeinsam mit der FH und mit Studis von der Penn State University hier einen Entwurf gemacht, um die Schulhöfe neu zu gestalten. Also ein Stegreifentwurf eigentlich und wollen das die nächsten Jahre noch mal ein bisschen ausführlicher gestalten. Da wurden die Kinder auch gefragt, wie sie das hier finden und wie sie das alles sehen. Das waren sehr interessante Ergebnisse. Und auch das gehört zu meinen Aufgaben. Also immer zu gucken, wie man dieses Leben am Dom auch immer wieder übereinbringen kann und das baulich umsetzen. Das ist dann die ganz spannende Frage.
So, das war der erste Teil der Dokumentation über die Domauralisierung und den 3D-Laserscan. Das Projekt läuft jetzt noch weiter. Die Aufnahme fand Ende November statt, 2024. Und ich denke, dass es Anfang 2025 die Fortsetzung dazu geben wird. Ich hoffe, Sie hatten einige informative Minuten für die, die bis hierhin zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, wo immer Sie sind. Und ja, hören Sie uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.